Die Wissenschaft der Hormesis. Die Hormesis ist ein Wissenschaftszweig, der sich mit den positiven Auswirkungen der Verabreichung kleiner bis mäßiger Dosen schädlicher und/oder schmerzhafter Stimuli wie Kälte, Hitze, Schwerkraftveränderungen, Strahlung, Nahrungsbeschränkungen oder sportlicher Aktivität befasst. Hormesis ist von dem altgriechischen Begriff hormaein abgeleitet, in Bewegung setzen, antreiben, anspornen. Edward J. Calabrese, ein US-amerikanischer Toxikologe und einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Hormesis, beschreibt dieses Phänomen als adaptive Reaktionen biologischer Systeme auf moderate, umweltbedingte oder selbst auferlegte Herausforderungen, durch die das System seine Funktionalität und/oder seine Toleranz gegenüber schwereren Herausforderungen verbessert. Würmer, die Temperaturen ausgesetzt waren, die über den von ihnen bevorzugten 20 Grad Celsius lagen, 2 Stunden lang 35 Grad, hatten eine um 25% längere Lebenserwartung und konnten mit einer um 25% höheren Wahrscheinlichkeit spätere hohe Temperaturen überleben als Würmer, die nicht zuvor erhöhten Temperaturen ausgesetzt gewesen waren. Aber zu viel Hitze war auch nicht gut. Wenn die Würmer der erhöhten Temperatur statt 2 Stunden 4 Stunden ausgesetzt wurden, reduzierte dies die Toleranz gegenüber künftigen hohen Temperaturen und verkürzte die Lebenserwartung um ein Viertel. Fruchtfliegen, die 2 bis 4 Wochen lang in einer Zentrifuge herumgewirbelt wurden, überlebten nicht nur länger als Fliegen, die nicht herumgewirbelt wurden, sondern waren in einem höheren Alter auch agiler und konnten höher und länger klettern als ihre Artgenossen. Aber Fliegen, die länger als 2 bis 4 Wochen in einer Zentrifuge herumgewirbelt wurden, gediehen nicht gut. Von den japanischen Bürgern, die außerhalb des Epizentrums einer der im Jahr 1945 abgeworfenen Atombomben lebten, wiesen diejenigen, die einer niedrigen Strahlendosis ausgesetzt gewesen waren, im Vergleich zu den Japanern, die keiner Strahlung ausgesetzt gewesen waren, möglicherweise eine geringfügig längere Lebenserwartung und eine niedrigere Krebsrate auf. Von den Menschen, die in unmittelbarer Nähe der Atomexplosion lebten, starben ungefähr 200.000 sofort. Die Autoren, die auf dieses Phänomen hinwiesen, stellten die Theorie auf, dass die positiven Wirkungen der Strahlungshormese im Wesentlichen auf die Stimulierung der DNA-Schadensbehebungsmechanismen durch niedrige Strahlendosen, die Beseitigung abnormaler Zellen durch stimulierte Apoptose, Zelltod, und die Eliminierung von Krebszellen durch die Stimulierung des körpereigenen Immunsystems zur Krebsbekämpfung zurückzuführen gewesen sei. Könnten. Diese Ergebnisse sind allerdings umstritten und wurden in einem in der renommierten Fachzeitschrift Lancet veröffentlichten Folgeartikel bestritten. Intermittierendes Fasten und Kalorienrestriktion verlängerten bei Nagetieren und Affen die Lebenszeit und erhöhten die Widerstandsfähigkeit gegen altersbedingte Krankheiten, senkten den Blutdruck und erhöhten die Herzfrequenzvariabilität. Intermittierendes Fasten ist als eine Methode zum Abnehmen und zur Verbesserung des Wohlbefindens recht populär geworden. Zu den Fastenarten gehören unter anderem das Fasten an jedem zweiten Tag, das Fasten an einem Tag in der Woche, bis zur 9. Stunde nach dem Aufstehen zu fasten, nur eine Mahlzeit am Tag zu sich zu nehmen, 16:8 Fasten, 16 Stunden am Tag zu fasten und alle Mahlzeiten in den verbleibenden 8 Stunden zu sich zu nehmen und so weiter. Der amerikanische Promi-Talkmaster Jimmy Kimmel praktiziert intermittierendes Fasten. Seit einigen Jahren hungere ich an 2 Tagen in der Woche. Montags und donnerstags nehme ich weniger als 500 Kalorien am Tag zu mir. An den anderen 5 Tagen esse ich wie ein Scheunendrescher. Man überrascht den Körper, lässt ihn im Ungewissen. Vor nicht allzu langer Zeit wäre ein solches Fastenverhalten vielleicht noch als Essstörung bezeichnet worden. Zu wenig Kalorien zu sich zu nehmen, ist aus offensichtlichen Gründen gesundheitsschädlich. Doch heutzutage gilt Fasten in einigen Kreisen als normal und sogar als gesund. Wie sieht es mit Bewegung aus? Körperliche Betätigung ist für die Zellen unmittelbar toxisch und führt zu erhöhten Temperaturen, schädlichen Oxidantien sowie Sauerstoff- und Glukoseentzug. Dennoch gibt es überwältigende Beweise dafür, dass Bewegung gesundheitsfördernd ist und dass Bewegungsmangel, insbesondere in Verbindung mit einer durch chronisches Sitzen geprägten Lebensweise und übermäßigem Essen während des ganzen Tages, tödlich ist. Bewegung erhöht die Ausschüttung vieler Neurotransmitter, die an der Stimmungsregulierung beteiligt sind und für eine gute Stimmung sorgen. Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, Epinephrin, Endokannabinoide und endogene Opioidpeptide, Endorphine. Bewegung trägt zur Bildung neuer Neuronen und unterstützender Gliazellen bei. Bewegung verringert sogar die Wahrscheinlichkeit, Drogen zu konsumieren und süchtig zu werden. Wenn Ratten 6 Wochen vor dem freien Zugang zu Kokain Zugang zu einem Laufrad erhielten, verabreichten sie sich das Kokain später und seltener als Ratten, die zuvor kein Laufradtraining absolviert hatten. Dieses Resultat ergab sich auch, wenn den Ratten bei dem Versuch statt Kokain, Heroin, Methamphetamin oder Alkohol angeboten wurde. Auch wenn die Tiere sich nicht freiwillig bewegen, sondern dazu gezwungen werden, führt dies zu einem verringerten freiwilligen Drogenkonsum. Bei Menschen geht ein hohes Maß an körperlicher Aktivität in der Sekundarstufe 1 und 2 sowie im frühen Erwachsenenalter mit einem geringeren Drogenkonsum einher. Es hat sich auch gezeigt, dass körperliche Betätigung denjenigen, die bereits süchtig sind, hilft, den Konsum zu beenden oder einzuschränken. Die wichtige Rolle, die Dopamin für die motorischen Schaltkreise spielt, wurde bei allen Tierarten festgestellt, bei denen dies untersucht wurde. Der Fadenwurm C. elegans, eines der einfachsten Versuchstiere, schüttet Dopamin als Reaktion auf Umweltreize aus, die signalisieren, dass in der Nähe reichlich Nahrung zur Verfügung steht. Die Rolle, die Dopamin seit jeher für körperliche Bewegung spielt, hängt mit seiner Bedeutung für die Motivation zusammen. Um das Objekt unserer Begierde zu bekommen, müssen wir uns in Bewegung setzen, um es uns zu beschaffen. Natürlich müssen wir uns für die heutzutage leicht zugänglichen Dopaminausschüttungen nicht von der Couch erheben. Umfragen zufolge verbringt der typische US-Amerikaner heute die Hälfte seiner Zeit, in der er wach ist, im Sitzen. 50% mehr als noch vor 50 Jahren. Die Daten aus anderen reichen Ländern rund um den Globus sind vergleichbar. Wenn man bedenkt, dass wir im Zuge unserer evolutionären Entwicklung so konstruiert wurden, täglich Dutzende von Kilometern zurückzulegen, um mit anderen um eine begrenzte Menge an zur Verfügung stehender Nahrung zu konkurrieren, sind die negativen Auswirkungen unserer modernen, sitzenden Lebensweise verheerend. Manchmal frage ich mich, ob unsere heutige Anfälligkeit dafür, süchtig zu werden, zum Teil durch die Art und Weise angetrieben wird, in der bestimmte süchtig machende Dinge uns daran erinnern, dass wir einen Körper haben. In den beliebtesten Computerspielen gibt es Avatare, die rennen, springen, klettern, schießen und fliegen. Das Smartphone verlangt von uns, durch Seiten zu scrollen und auf Displays zu tippen. Die Konstrukteure haben sich dabei offensichtlich uralte Bewegungsabläufe zunutze gemacht, die wir uns möglicherweise durch jahrhundertelanges Weizenmahlen und Beerenpflücken angeeignet haben. Dass Sex heute allgemein so eine wichtige Rolle spielt, mag daran liegen, dass dies die letzte körperliche Aktivität ist, die noch weithin praktiziert wird. Entscheidend für unser Wohlbefinden ist, dass wir uns vom Sofa erheben und unseren realen Körper bewegen, nicht unseren virtuellen. Ich weise meine Patienten immer darauf hin, dass schon ein 30-minütiger Spaziergang in der näheren Umgebung ihres Zuhauses einen Unterschied machen kann. Denn die Beweise sind eindeutig. Körperliche Aktivität hat eine tiefgreifendere und nachhaltigere positive Wirkung auf die Stimmung, Angstzustände, die Wahrnehmung, das Energielevel und den Schlaf als jede Pille, die ich verschreiben kann. Es ist jedoch schwieriger, nach Schmerzen zu streben, als nach Genuss und Vergnügen. Dies widerspricht unserem angeborenen Impuls, Schmerzen zu vermeiden und uns Genuss und Vergnügen zu verschaffen. Außerdem erhöht es unsere kognitive Belastung. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass wir nach dem Schmerz mit Wohlbefinden belohnt werden. Und was solche Dinge angeht, sind wir bemerkenswert gedächtnisschwach. Ich weiß, dass ich die Schmerzlektionen jeden Morgen neu lernen muss, wenn ich mich zwinge, aufzustehen und mich sportlich zu betätigen. Das Streben nach Schmerz statt nach Genuss widerspricht auch der gängigen Kultur und steht im Gegensatz zu all den Wohlfühlbotschaften, die so viele Aspekte des heutigen Lebens durchdringen. Buddha lehrte, dass es darum gehe, den mittleren Weg zwischen Schmerz und Wohlbefinden zu finden. Aber selbst der mittlere Weg ist durch die Tyrannei der Bequemlichkeit kompromittiert worden. Deshalb müssen wir den Schmerz suchen und ihn einladen, in unser Leben zu treten.